So, also wir müssen uns klar machen, Balthasar geht es in erster Linie um Seelsorge. Er war ja auch für den Lehrstuhl hier, für den Guardini-Lehrstuhl von Rana, in der Nachfolge Ranas, erstmal von Guardini selber, war Rana nicht die erste Wahl und erste Name, sondern zuerst hatten die Leute gewollt, den Balthasar zu haben. Und Balthasar hat abgelehnt und hat gesagt, er hat eine andere Aufgabe, er hat die Seelsorgsaufgabe, er ist nicht jemand zum Lehren, sondern er ist Seelsorger. Und dann kam erst im zweiten Zugriff, dann kam die Rana-Partei, um das sozusagen dann zum Zuge, und dann wurde Rana das, das muss man einfach mitsehen. Dass es also von dort her kommt und ansetzt. Und so hatte das dort gemacht und eben die Jesuiten damals, wie gesagt, noch verboten. Deswegen hatten die dort auch keine Klosterhäuser. Ich meine, die Jesuiten sind sowieso keine Klöster, sondern als Residenzen, was sie dort haben. Aber die hießen auch nicht so, sondern die hießen Bildungshäuser oder so. Und sie machten eben offiziell Studentenseelsorge und Akademikerseelsorge. In der Form bin ich auch relativ oft in Basel gewesen, zum Beispiel eben bei den Jesuiten dort und eingeladen. Und so hat er sich da auch drum gekümmert. Die Schweizer Provinz ist erst 1947 gegründet worden. Vorher war da gar keine, gab es also die nicht, sondern die gehörten dann noch zur Süddeutschen, also hier zur Münchner Provinz, die Schweizer Jesuiten. Und ich habe damals sogar noch mal für meinen Vater so einen Text geschrieben, weil der wurde gebeten, als Jurist da was zu schreiben, dass eigentlich die Jesuiten wirklich unbedenklich sind und dass die Schweizer da ihren Jesuitenparagraphen aufheben sollten, nicht? Und nicht da meinen, das würde da bloß Unfrieden da bringen, nicht? Das hat dann damals da so begonnen. Und in dieser Doppelarbeit, die er dort machte, da war jetzt zunächst mal wieder auch sehr viel an Arbeit zu tun, die erstmal gar nicht jetzt in dem Sinn christlich ist. Er hat zum Beispiel die europäische Reihe der Sammlung Klosterberg, das war ein Kriegsunternehmen, herausgebracht, wo diese Reihe 50 Auswahlbändchen brachte und 10 hat Balthasar selber davon behandelt, Goethe, Novalis, 3 Bändchen Nietzsche, Brentano und Borchardt. Also Auswahl von eben kürzeren Texten, längeren Texten, damit die Leute überhaupt nach diesem Unglück des Krieges wieder, dass man sieht, wir haben eigentlich eine gemeinsame europäische Kultur und müssen uns darum kümmern, sollten das tun und das wieder aufbauen. Und das macht er hier und er übersetzt eben, wie gesagt, Claudel, Peggy, Lyrik der französischen Resistance, Bernanos, Mauriac, dass das hier hineinkommt. Das ist also eine Arbeit, die er macht. Und dann eben die Arbeit mit den Studenten. Da gründet er also so eine akademische Gesellschaft, wo die Leute zugleich dann auch Exerzitien machen und religiöse Vorträge gehalten werden, ohne dass es damals also in dem Sinn eine pfarrliche, bischöfliche Studentenseelsorge erstmal gegeben hätte. Das wird dann so aufgebaut, aber er hat das in dieser Form aufgebaut und dazu eben Leute eingeladen, die dann Vorträge gehalten haben. Ich nenne einfach so eine Liste von Namen: Hugo Rahner, Max Müller, Otto Karrer, Alois Dempf, Gustav Sievert, Gottlieb Söhngen, Josef Bernhard, Martin Buber, Karl Rahner, Portmann, Congar, Dirks, Bieser, Lübeck, die dann Vorträge gehalten haben in Basel für die Studenten und eben für die Akademiker gleich mit damals. Und zugleich gehörten dann Exerzitien dazu und er hat ja dann auch das Exerzitienbuch neu übersetzt. Das gibt es eben ja in verschiedenen Übersetzungen. Eine ist eben auch die von ihm selber, die vorliegt. Und er hat auf der anderen Seite zugleich dann nochmal sehr viel Konvertiten. Hinterher wurden die schon kribbelig da in Basel, weil er zu viele Leute da zu Konversion gebracht hat, dass die also da aus ihrem braven Schweizer evangelischen Welt, im Reformierten, dann katholisch wurden, sodass sie sagten, wo wird denn das da wohl noch enden, wenn das so weitergeht, dass er das da machte. Er hatte es sogar vor, beim Karl Barth zu schaffen, aber das ist ihm dann doch nicht geglückt. Denn Karl Barth und Pschyvara, die lagen sich tatsächlich, waren sich sehr nahe und zugleich so in einem Kampf, denn Karl Barth hat gesagt, man könnte katholisch werden, wenn es die Analogie nicht gäbe. Die ist vom Teufel und vom Antichristen. Und das ist aber nun der Grundgedanke bei Pschyvara gewesen, die Analogie, also die Ähnlichkeit, hat die Tradition gesagt, ich sage ja lieber Entsprechung, zwischen Gott und Mensch. Dass es da dasselbe, aber auf ganz andere Weise gelebt oder gedrückt wird. Und das war ein Grundthema von Pschyvara. Balthasar hat auch hinterher dann aus Dankbarkeit für seinen Lehrer in 3 Bänden so die frühen Schriften von Pschyvara nochmal vorgelegt in seinem Verlag. Obwohl, ich wollte mal eine Tagung machen über Pschyvara und dann hat natürlich der Akademiechef, also bei Balthasar angefragt und hat gesagt, nein, man soll den armen Mann in Ruhe lassen und das sollte nicht geschehen und dann fand das also nicht statt. Aber wo er das so aus Dankbarkeit für früher dann nochmal gemacht hat. Barth war für ihn tatsächlich ein wichtiger Mann und wenn wir da gehört haben, dass er so mit einem Blitz da berufen worden ist, dass Gotteswort als Blitz auf die Erde kommt, ist ja der Grundgedanke von Karl Barth. Gegen den Kulturprotestantismus und so, die sagen, das ist so in der Kultur drin, das gehört so irgendwie dazu. Und er hat gesagt, nein, auch in seiner berühmten Kommentar zum Römerbrief, wo er das ganz strikt in dieser Schärfe formuliert, diese sogenannte dialektische Theologie. Es gibt überhaupt gar keinen Zugang und Religion ist überhaupt was Schreckliches. Von den Religionen steigt der Geruch der Verwesung auf, weil das Versuche sind, wie Menschen da was machen zu Gott hin. Und der einzige Weg kann sein, dass von Gott her der Blitz kommt und das gibt es eben nur im Christentum. Und deswegen ist das Christentum auch keine Religion. Religionen können die anderen haben. Wir haben eben den Glauben so in dieser ganzen Schärfe. Der hat ja in Basel gelesen und das hat natürlich dem Jaspers überhaupt nicht gefallen. Die haben sich überhaupt nicht verstanden miteinander. Nicht? Der Jaspers, der sagte, man hat nur das Unbegreifliche, Umgreifende und kann das nicht auf irgendwas festmachen. Nicht? Und er hat eben eine Arbeit geschrieben über Balthasar, den Karl Barth und die haben sich auch sehr gut verstanden miteinander, vor allen Dingen deswegen, weil sie es beide so mit Mozart hatten. Nicht? Von Karl Barth gibt es ja diesen Anspruch, im Dienst spielen die Engel Bach und wenn sie frei haben, Mozart. Nicht? Und von dort her haben die sich also blendend verstanden und er hat gemeint, er schafft das auch noch, den zu konvertieren. Das ist also nicht geglückt. Also er hat dann versucht eben, nachdem das beim Pschyvara nicht ging, selber nochmal und die haben sich auch sehr gut verstanden miteinander und so. Aber das ist also nicht geworden. Und hier steckt er also in dieser Arbeit dort drin, dieses große Werk, die Apokalypse der deutschen Seele, das können Sie gucken. 1951 ist das Barth-Buch erschienen, das auch Barth selber wörtlich mit Freuden begrüßt und bejaht. Also in der Darstellung. Und deswegen ist das bei ihm ja auch sehr stark drin, dieser Gedanke. Er schreibt selber, Barths Erwählungslehre, diese geniale Überwindung Calvins, zog mich mächtig und bleibend an. Sodass das da einfach mit hineingehört. Und wenn man so die Bände nimmt, wo er auch so gesammelte Aufsätze hat, das sind 4 oder 5 Bände, sind das auch nochmal, außer diesem großen Werk, da kommt er auch sehr oft vor. Barth, das ist wirklich ein sehr starkes Gespräch zwischen den beiden. Aber jetzt, also der eigentliche Punkt, um den es geht, ist, dass er Adrienne von Speyer kennengelernt hat. Das war eine Ärztin aus alter Basler Familie. Die hatte einen verwitweten Historiker geheiratet, um für seine beiden Buben Mutter zu sein, für die Kinder. Und dann verunglückt ihr Mann und nach 7-jähriger glücklicher Ehe und er hat dann lange mit Gott gehadert und konnte jahrelang das Vaterunser nicht beten. Deswegen. Und die schließt dann 1936 eine zweite Ehe mit dem Nachfolger von ihrem ersten Mann, nämlich Werner Kägi, mit dem sie dann bis zu ihrem Tod das schöne Haus auf Burg am Basler Münsterplatz bewohnte. Und da war eben auch dann Balthasar einquartiert. Die haben eben auch Zimmer vermietet und da ist er mit hineingekommen. Manche haben gesagt, sie sei eine humor- und geistvolle Frau mit spitzer Zunge. Manche haben es auch etwas schärfer formuliert. Also jedenfalls war es also eine, die da auftrat und da war und hat sich von Anfang an eingesetzt für ihre Patienten, vor allen Dingen für die Armen unter ihnen und für Menschen in seelischen Nöten. Und die hat dann eben auch, ist konvertiert in Basel bei Balthasar eben und mit ziemlichem Aufsehen natürlich in Basel, wobei diese Konversion schon zurückgeht. Sie hat zum Beispiel erzählt, dass sie als Kind, einen Tag vor Weihnachten, wo dann sie mit der Kinderfrau da zu Verwandten ging, da kam dann so ein alter, humpelnder Mann und hat gesagt, geh doch mal mit mir. Und sie ist da auch einfach mitgegangen und das war der heilige Ignatius. Ich referiere nur. Ne? Und sagt ja, ja, und deswegen geht es ja auch darum, dass jetzt hier es um Ignatius geht eigentlich die ganze Zeit. Und Balthasar sagt, es gibt eben zwei Wege. Man kann dem Ignatius entweder gehorchen, indem man seinem Orden gehorcht, oder man kann ihm gehorchen, weil er direkt was von einem will. Nicht? Das ist also das Problem, um das es da geht. Diese Frau, also die ist nicht bloß dem Ignatius begegnet, sondern die hat wirklich tiefste, also mystische Erfahrungen gehabt, alle möglichen immer wieder und unglaubliche Dinge gewusst. Balthasar ist dann irgendwo mit Studenten da zum Exerzitien und sie ruft ihn an und sagt, da hinten in der linken Ecke bei dir, da sitzt doch immer da so eine Studentin, so mit schwarzen Haaren oder so, mit der musst du unbedingt reden. Also das kann sein, dass die kannte sie nicht, sie wusste es nur einfach. Die ist in der Gefahr, sich umzubringen oder so, musste sich kümmern oder so Sachen. Also so etwas tat sich da und lauter solche Dinge taten sich, sprachen sich natürlich auch manches herum oder so, wenn wir schon noch drauf kommen. Und was die Leute sich da sonst noch alles dachten, kann man sich dann auch ausrechnen, nicht, was die ausmalten. Und die beiden, sie hatte diese mystischen Erscheinungen und hat sie ihm diktiert. Er hatte ja sonst nichts zu tun, also er saß dann da und hat das Steno aufgenommen und am Ende sind das also so viele Bücher geworden und hat dann aus der Steno-Schrift sie dann umgeschrieben, also in die normale Schrift und hat dann irgendwann, weil es anders nicht ging mit der Zensur, die wollten das nicht, hat einen Verlag gegründet mit Freunden, den Johannes Verlag, damit also diese mystischen Bücher herauskommen. Ich habe damals welche von ihm bekommen, die noch gar nicht da waren, also nicht sonst gedruckt waren, wo er zum Beispiel sie einfach bittet, sie soll zeigen, wie eigentlich die Mystik von einer von diesen Leuten da in Deutschland, da in Magdeburg oder in Helfta oder so, wie deren mystische Erfahrungen waren und wo sie das dann schildert und sagt, was da noch fehlte, der letzte ignatianische Tick fehlt leider da drinnen, nicht? Der müsste da noch hinein oder so, wirklich etwas merkwürdig. Und sie hat große Kommentare geschrieben zu den Evangelien, zum Johannes, und sie hat jedes Jahr die Karwoche in einer fürchterlichen Weise durchlebt. Diese berühmte Sache durch Balthasar, die ja bekannt geworden ist mit dem Karsamstag, nicht? Dieser wirklich Tod Gottes. In meiner Jugend gab es den Karsamstag gar nicht. Da ging die Osternacht ging los, Karsamstag früh, weil die Leute das anders nicht aushalten konnten. Das war also schon eine wichtige päpstliche Reform zu sagen, das machen wir nicht mehr, sondern das geht wirklich in der Osternacht los. Und so ist der Karsamstag der einzige Tag in der katholischen Kirche, in dem Sinn, wo es keine Liturgie gibt. In dem Sinne, es gibt nur die sogenannten Lamentationis, also die Klagelieder in den Klöstern, wo dann die Kerzen stehen, so im Kerzenbaum werden ausgelöscht und wieder angemacht oder so. Also das gibt es, aber sonst ist das wirklich, um mit Hegel zu reden, und der zitiert da ein lutherisches Kirchenlied, O große Not, Gott selbst ist tot. Nicht? Dieser wirkliche Einschnitt, der da ist, aber jetzt geht es nicht bloß um das Todsein, vorher geht es erstmal um das Sterben. Und beim Sterben geht es ja jetzt nicht bloß um die Fliegen auf dem Blut und die Geißelung oder so, sonst geht vor allen Dingen um das Verlassenwerden. Sie könnten ja mal versuchen, sich zu überlegen, was das für den Sohn Gottes heißt, dass er ruft, warum hast du mich verlassen? Nicht? Also je näher Und je unmittelbarer einer dort drin ist, da ist es ja gar nicht ausdenkbar, was das eigentlich bedeutet. Also wir können doch zwischendurch, ich erlaube mir das einfach für Sie da einfach mitzureden, kann ja jemand beschweren, wir können doch zwischendurch ganz gut eine Stunde oder zwei oder auch länger, einen halben Tag, manchen ganzen Tag oder so, dahergehen und müssen überhaupt nicht an Gott denken oder nur so nebenher. Aber er lebt ja ständig auf den Vater hin. Er sagt, ich sehe, was er tut und von dort her handelt er. So ähnlich wie ich so als Kind gedacht habe, mit dem Sterben war ja bei dem nicht wild, der wusste ja, in 3 Tagen ist sowieso zu Ende und das haben wir dann hinter uns. Nicht? Bis wie ich älter wurde und ich begriff von wegen, wer stirbt so schrecklich wie das Leben selber? Nicht? Und so hier auch, also was heißt Gottverlassenheit für den Sohn? Kein Wunder, das muss dann der Mel Gibson eben dadurch zeigen, dass er halt da unerträgliche 20 Minuten da die wilde Geißelung durchführt. Und die deutsche Theologenschaft regt sich auf. Nicht? Also einfach so daher, um ein bisschen eine Ahnung zu kriegen, was das heißt, Gottverlassenheit für den Sohn selber. Heute kann man ja bei theologischen Kollegen lesen, der war verzweifelt, sodass Gott, Christus natürlich auch nicht mehr der Anführer unseres Glaubens ist oder so, sondern selber eben auch ungläubig. Denken sich heute die Leute nichts und bleiben weiter theologische Professoren, man darf sich wundern, nicht? Also das gibt es schon auf der einen Seite, aber damals, also dass einem das überhaupt aufgeht, was das heißen sollte. Und das hat sie eben Karwoche für Karwoche ganz fürchterlich durchlebt und durchlitten und er hat das alles also begleitet, mitgemacht dabei und von dort her gesagt und hat deswegen vor allen Dingen in den letzten Lebensjahren dann einfach dafür gekämpft immer wieder, dass er gesagt hat, man kann uns nicht trennen. Das ist ein und dieselbe Arbeit. Er hat zitiert dann auch in den letzten Büchern, also immer nur noch Adrienne dann die entsprechenden Stellen und hat ja dann auch noch erlebt und erreicht, dass sie in Rom eine Tagung gemacht haben für Adrienne von Speyer, wo er das sehr deutlich gesagt hat. Aber so weit sind wir noch nicht. Und jetzt sind wir erstmal hier, dass da solche merkwürdigen Dinge passieren, wo er dann schon veröffentlicht und anfängt, der Laie und der Ordensstand, also diese Sachen auf diese Geschichte hin. Und sie selber haben gesagt, das ist unser Kind, also ein Säkularinstitut zu gründen. Das kann man nachlesen, unser Auftrag heißt das. Das können Sie also, die Sachen liegen ja inzwischen alle lesbar vor. Es muss niemand lesen, aber wen es interessiert, der kann es dort lesen. Die Frage ist nun, was macht man eben angesichts dessen jetzt mit dem... Was sagt der Orden dazu? Denn er wollte eben, sagte, wir wollen ja im Gehorsam zum Vater Ignatius ein Säkularinstitut gründen und wollen das auch weiterführen, aber im Orden. Und dann sagt der Orden, erstmal der Provinzial sagt, also das finde ich etwas merkwürdig, was Sie da vorhaben. Und dann hat er zweimal ausführlich mit dem General geredet damals, mit dem Generaloberen, nicht? Und der hat gesagt, das können wir nicht machen. Das geht nicht, nicht. Und dann hat er angeboten und durfte selber auch 2 Leute benennen, einen Deutschen und einen Franzosen. Der eine war, glaube ich, spiritual in seinem theologischen Jahr, der andere war zugleich derjenige, bei dem er das berühmte dritte Jahr, die Jesuiten machen ja nochmal ein drittes Noviziatsjahr, das sogenannte Tertiat. Wenn die durch das Studium fertig sind, gibt es noch einmal ein Jahr, heute haben die das verkürzt auf 9 Monate, gibt es nochmal, wie im Noviziat, nochmal die Besinnung auf die Grundbasis des Ordens, worum es eigentlich geht. Man macht noch einmal die 30-tägigen Exerzitien, also nicht eine Woche, wie sie das jedes Jahr für sich machen, jeder Jesuit, sondern nochmal wirklich die große Form. Und den hat er auch also vorgeschlagen und der Orden hat gesagt, gut, die sollen das mal untersuchen und prüfen und haben gesagt, also sie können das nicht bestätigen, dass das wirklich hier eine echte mystische Geschichte ist, ihnen kommt das irgendwie komisch vor. So hat sich das also dann in dieser Form zugespitzt. Und wo dann also er tatsächlich dann vor die Entscheidung gestellt wurde, also entweder Trennung von Adrienne von Speyer und diese Abgabe dieser Gemeinschaft an wen anders, oder sie müssen den Orden verlassen. Der Orden kann das nicht tragen. Und um das hier gleich zu sagen, das hat er am Ende nochmal wieder neu angefangen. Als er gestorben ist, gab es nochmal wieder Verhandlungen dafür. Er wollte also wieder in den Orden zurück und natürlich, dass der Orden die Johannesgemeinschaft übernimmt. Und sie hat es nicht getan. der Orden hat gesagt, das können wir nicht, das ist nicht unsere Möglichkeit. So dass es da eben dann 50 zu dem Austritt kommt. Ich zitiere hier, ich tat einen für beide Seiten folgenschweren Schritt, nachdem ich lange die Sicherheit geprüft, die ich im Gebet erlangt hatte. Er macht nochmal Exerzitien und auch eine Übereinstimmung mit seinem Exerzitienmeister, der sagt, wenn das so ist, dann sollten Sie den Orden verlassen. Aber wie das natürlich aufgenommen worden ist, kein Bischof hat ihn genommen. Und man muss ja als Priester und Christ zu irgendwem gehören, muss ja irgendwo eingeordnet sein. Man muss einen als einen Oberen haben, der einmal für ihn sorgt, für jemanden sorgt, sei es ein Ordensoberer, sei es ein Bischof, oder eben auch die Aufsicht darüber hat, dem man unterworfen ist. Nicht? Und niemand hat ihn gewollt, hat gesagt, was ist das für eine komische Geschichte, die da wird. Und es hat 6 Jahre gedauert, bis ihn dann der Kurabischof also aufgenommen hat. Aber der hat auch gesagt, ich nehme aber keine Verantwortung für Sie, also nicht die Mensa. Also Sie kriegen nicht von mir in dem Sinn eine Pension oder so ähnlich, weil ich gar nicht weiß, was Sie machen, aber damit Sie überhaupt wieder einen Oberen haben, dass das hingehört. Und da will ich Ihnen einfach nur ein Stück auch aus dem Brief vorlesen, den er dann damals an die Jesuiten geschrieben hat, 1950 eben, wo er erstmal so erzählt, mit Gottes Willen, dass der hingehört und dass er da mit dem General gesprochen hat, das war Janssens damals noch, 48 schon und so, und dass er sagt, das geschieht sowohl freiwillig wie unfreiwillig. Freiwillig, weil ich einfach das Bestreben habe, Gott zu gehorchen, keine Entfremdung meinerseits, kein Zerwürfnis meinerseits mit der mir über alles lieben Gesellschaft Jesu, sondern nach wie vor finde ich unseres Vaters Ignatius Werk das Schönste auf Erden, wohnen in seinem Haus das begehrenswerteste Los. Und wenn auch manches an der heutigen Gesellschaft, zumal in unseren deutschen Landen, auszusetzen ist, niemals hätte die Kritik mich im geringsten dazu vermocht, einen anderen Weg zu wählen. Aber ich gehe eben auch unfreiwillig, weil ich eigentlich meine, das hätte auch innerhalb des Ordens gehen sollen, dass das möglich ist, aber dass es eben nicht geht und dass er deswegen sich dort verabschiedet. Und dann spricht er das an. Einige Mitglieder der Gesellschaft haben gemeint, aus welchen Motiven will ich nicht prüfen. Vorher sagt er, er hat schon auch Dinge, da komme ich ja gleich. Ja. Also über meine Angelegenheit allerhand Anekdoten in Umlauf setzen zu wollen. Soweit diese zu mir drangen, kann ich nur sagen, dass sie entweder gänzlich erfunden oder die Entstellung und Unkenntlichmachung wahrer Zusammenhänge sind, was ich jederzeit zu beweisen und zu bezeugen erbötig bin. Wer es mit der Wahrheit zu tun haben will, möge sich lieber einstweilen jedes Urteils enthalten, als auf das Gerede der Leute zu achten oder es gar noch zu verbreiten, welche Dinge zu wissen vorgeben, die es in Wahrheit nicht kennen. Das hat er geschrieben. Und dann sagt er, auf einem besonderen Blatt steht, was man aufgrund meines Wandels und Beispiels in der Gesellschaft gegen die Stichhaltigkeit meiner Aussagen ins Feld führt. Durch diesen Einwand finde ich mich in die paradoxe Lage gebracht, mich hier in aller Wahrheit anklagen, dort aber auch rechtfertigen zu müssen. Beidem dürfte die Einsicht vorauszugehen haben, dass große persönliche Fehler die Ausführung einer Aufgabe wohl beeinträchtigen, nicht aber von Gott betrachtet ihre Erteilung verunmöglichen können. Dieses vorausgesetzt bin ich der Gelegenheit dankbar, alle Mitbrüder ernstlich um Verzeihung zu bitten für viel Ärgernis, das ich gegeben habe. Als drückendste Schuld empfinde ich einen ständigen Mangel an tätiger Liebe, an entgegenkommender Öffnung für die Anliegen anderer, an Zeit haben und Mitteilsamkeit, auch zu große Selbstständigkeit im Planen der Arbeit, Nachlässigkeit in der Rechenschaftsablegung über Ausgaben muss erwähnt sein. Darin und in vielem sonst habe ich gefehlt und bitte Gott, er möchte verhüten, dass jemand dauernden Schaden durch mich davontrug. Andererseits weiß ich nicht, was ich denken soll, wenn man mich heute grundsätzlicher Falschheit, Unaufrichtigkeit, Hochmuts und Ungehorsams anklagt. Es will mir nicht gelingen, diese Grundeinstellungen in mir zu entdecken. Vor allem meine ich aufrichtig, jeden im Herzen höher geschätzt zu haben als mich selbst. Ich muss das Urteil darüber natürlich Gott anheimstellen und bitte ihn, mich zu erleuchten. Je mehr Sünden aber einer meiner einzigen Mitbrüder bei mir entdeckt, umso mehr Anspruch, glaube ich, auf sein Gebet erheben zu dürfen. Was ich selbst der Gesellschaft verdanke und wofür ich Gott und ihr immer dankbar bleiben werde, ist kurz gesagt beinahe alles. Ich kann für diesen Reichtum nur Gott preisen und ihn bitten, er möchte in vielem zuteil werden lassen. Eins bloß will ich hervorheben, die Erbauung, die ich von der Demut einiger Laienbrüder empfangen durfte und die mir unvergesslich bleibt. In Dankbarkeit nehme ich Abschied und das Licht, das hinter mir liegt und mich begleitet, wird die Dunkelheit der näheren oder ferneren Zukunft erhellen. Ich müsste ja blind sein, um zu übersehen, dass die Verwirklichung des Auftrags draußen viel mühsamer und mühevoller wird, als sie drinnen hätte sein können. Das ist also der Brief, den er geschrieben hat an seine Obern und an die anderen Leute und stand jetzt erstmal auf der Straße.
Klärende Frage, das, was er durchsetzen wollte oder woran es gescheitert ist, er wollte innerhalb der Jesuiten diese neue Johannes,
ja, ja,
diese offene,
ja,
Form,
so ist es.
Als Teilbereich oder als Unterbereich? Oder
ja, so wie es ja sonst gibt. Also man könnte das zum Beispiel nach dem Modell eines dritten Ordens machen. Das hat es ja bei den Jesuiten eigentlich gegeben, das waren die marianischen Kongregationen.
Genau, mit den Frauen.
Ja, eben. Und, ja, und Männern. Und Männern. Auch mit Männern. Auch hier, ich glaube, in München ist sie immer noch mit den Männern. Das ist gut bürgerlich hier und so. Was gehoben ist. Inzwischen heißt es ja sonst ein bisschen anders oder so. Aber das hat es jahrzehntelang gegeben. Der zweite Orden, den hat es ja nie gegeben. Da gab es mal einen Anfang mit drei Spanierinnen. Und dann haben sie gesagt, einmal und nicht wieder. Also und deswegen hat ja dann die Mary Ward, die wollte, hatte ja die Sendung und glaubte also, ihr Orden soll die Statuten der Gesellschaft Jesu bekommen. Und das hat sie erreicht in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts erst. Zwischendurch durfte die im vorigen Jahrhundert, durften die sie noch nicht mal ihren Gründernamen nennen. Und die war ja hier in München eingesperrt bei den Schwestern im Anger und hat da Zitronenbriefe an ihre Schwestern geschrieben oder so. Das war also schon auch eine wüste Zeit, weil der Orden hat gesagt, nein, nicht nochmal. Wir brauchen keinen zweiten Orden. Aber den dritten Orden eben in dieser Form von den Marianischen Kongregationen. Und so hätte er sich das gedacht, dass man irgendwelche Patres dann auch dafür dann beauftragt, er kann es ja nicht immer machen, dass sie das weiterführen, aber so in dieser Gemeinschaft eben. Und die haben gesagt, nee, das Ganze muss nicht sein oder wollen wir eigentlich nicht. Und er hat versucht, dem General klarzumachen, er versteht schon, dass das also für ihn schwierig ist, aber dass der auch doch überlegen müsste, dass für ihn eben der unmittelbare Gehorsam an Ignatius für ihn wichtiger ist als jetzt der Gehorsam an den jetzigen General im Dienst des Ignatius. Ich verstehe schon, dass das für euch schwierig ist, aber wäre doch schön, wenn das möglich wäre. Nicht? Und das ist eben nicht möglich gewesen. Und jetzt stand er erstmal da und eben wirklich mittellos. Kein Bischof hat ihn erstmal genommen. Und natürlich war es dann auch mit der Sache, wer lädt ihn dann noch ein, Vorträge zu halten oder so Sachen. Der muss ja von irgendwas leben eigentlich. Nicht? Dass ihn also Gönner da unterstützen mussten in der Zeit, bis das dann eben eingenommen wurde wieder, also der Bischof hat es gemacht und dann hat sich ja das Klima so verschoben, dass er dann immer mehr angesehen wurde und dann hat er ja sogar das Angebot gekriegt, also dann Kardinal zu werden. Das hatte also schon Johannes Paul II. Von ihm da eigentlich auch verlangt und vorher schon und er hat gesagt, nein, er will nicht. Und dann war am Schluss so, dass der Papst gesagt, jetzt ist Schluss mit dem Nicht-Wollen, also übermorgen ist es soweit, nicht? Und dann ist er schnell gestorben vorher. So, morgens aus dem Bad umgefallen und war tot. Ne? Also das ist schon eigentümlich, die Geschichte. Und da waren eben aber vorher schon, war eben wieder anerkannt und da und genommen. Das war ja dann auch die Phase, wo dann zum Teil schon jetzt Rana eben eher gehalten wurde für jemanden, wo man sagt, nein, das ist ein halber Heretiker und das kann nicht gehen und was der da so anrichtet, weil sich da eben die verkehrten Schüler auf ihn berufen haben auch immer.
Mit so Sachen.
Eben, das sollte ich natürlich wissen. 88, vielen Dank. Eben, das wäre dann schon gekommen, denn irgendwo steht es ja hier. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Erstmal ist nur, dass dann irgendwann die Adrienne auch schwer krank wird und er pflegt sie dann zu Tode. Auch das gehört nochmal hinein. Also er hat ja nicht bloß gelesen und geschrieben und übersetzt oder so und Vorträge gehalten, sondern er hat nebenher ja erstmal, wie gesagt, ihre Sachen da aufgeschrieben und dann transkribiert aus der Kurzschrift in die Druckschrift, sondern er hat sie eben auch zu Tode gepflegt. Sich da drum gekümmert und das unternommen, also war wirklich eingespannt in dieser Weise, dass sich das so ergibt und besteht, dass man das alles mitsehen muss und dass er daraus eben nicht heraus kann. Also die Todeskrankheit, die tritt eben ein 67. Dass sie krank wird. Das ist also ja so ein wichtiger Schritt, der dort hineingehört. Und dann haben die eben also diese Gründung gemacht, erstmal mit einer Gruppe von Studentinnen. Und die sind es auch, die heute noch also dann hinter dem Verlag eigentlich stehen, die dort da sind und dort schreiben und arbeiten. Dann war dasselbe versucht mit Priestern und Männern, das hat sich nicht so richtig durchgesetzt und ist nicht geworden. Das Wichtigste ist tatsächlich, wie gesagt, dieser Johannes-Verlag, den er da gegründet hat und wo ich meine, dass der alleine schon ein Beleg dafür ist, dass das eigentlich in der Führung Gottes geschieht und des Geistes, was wir dem Verlag verdanken an Möglichkeiten bei uns im Deutschen, das kann man kaum ermessen, was dort drin steckt. Und was er dann nach dem Verlag noch gegründet hat, ist die katholische Zeitschrift Communio. Nicht? Es gab ja erstmal, da war Rana dabei und es war Küng dabei und die Leute des Konzilium, damals nahm Konzil, und dann stellte sich raus, dass das eher sich so ins Antirömische entwickelte. Und dann hat Balthasar also dieses neue Projekt genommen, Communio sollte das heißen, hat sich herausgestellt, dass es den Namen also schon gibt, dass den schon irgendwer hat, darum heißt die jetzt Internationale Katholische Zeitschrift Communio. Und da gibt es, ich glaube, im Ganzen sind es 14, vergessen mal wieder die Zahl, also die selbstständige Redaktionen in Kroatien, in England, in Amerika, in Frankreich. Und einmal im Jahr haben die sich getroffen bei ihm und haben geredet, die Redaktionen so miteinander. Manchmal übernehmen die auch aus dem einen Heft, also in das andere, das sie dort schreiben. Und das wird ja bis heute weitergeführt. Jetzt in dem Heft, das jetzt gerade rausgekommen ist von der Kommunie in der Deutschen, gibt es auch einen kleinen Text von mir über den PG. Also so ein Stück aus einem längeren Text, der woanders erscheint. Und wo dann immer, also Balthasar, sagen wir, da war und mit den Leuten gesprochen hat. Und jetzt ist da Henrici so der führende Mann, sein Neffe eben, Jesuit und Weihbischof, der sich da kümmert. Ja, und in diesem Zusammenhang, also jetzt sein Schreiben nochmal dorthin, dass er diese Idee hatte, also seine Bibliografie umfasst 85 selbstständige Bände, über 500 Aufsätze und Beiträge in Sammelwerken, 100 Übersetzungen neben zahlreichen kleineren Werken und 60 Bände sind die Werke von Adrienne von Speyer, die sie ihm also diktiert hat und die er dann also aufgeschrieben, transkribiert, gedruckt hat. Dieses Riesenwerk, nicht? Das ist wirklich unglaublich, also wie das also ein Mensch schaffen kann, mit den Krankheiten noch dazu und allem, was dort dazu gehört. Und das Ganze zieht sich durch, wie man eben gesagt hat, man kann bei Balthasar nicht von Balthasar I oder Balthasar II reden, wie eben bei Wittgenstein oder Heidegger oder so etwas, nicht? Das gibt es einfach nicht, es trägt wirklich durch. Beim Frühwerk schon, also die Dissertation und die Apokalypse der deutschen Seele, Monographien über Origenes, Gregor von Nyssa und Maximus Confessor, von spezialistischen, patristischen Studien ganz zu schweigen, dann die beiden also großen Werke über die Wahrheit, da will ich eben auch drüber sprechen, dann beim nächsten Mal über die Wahrheit bei ihm, Karl Barth dann, Also diese Werke, die nochmal da liegen, es gibt eine wunderschöne kleine Aphorismensammlung von ihm mit dem Titel Das Weizenkorn. Wer sowas also gern liest, manche können ja, mögen Aphorismen gar nicht. Ich finde das schön, dieses kleine Büchlein, das zuerst, das er da geschrieben hat, das ist schon mal, dann hat er ein Buch geschrieben, das hat er später auch nicht mehr eigentlich so rausrücken wollen, weil ihm das zu intim war. Ich habe dann doch noch eins von ihm gekriegt, das hieß Das Herz der Welt, wo er einfach von dort her unter diesen ersten Schauungen Adriens dann eben so schildert, wie weit tatsächlich das Herz Jesu eben die Welt bestimmt und wie das überall da ist. Das war ja, das gehörte ja zu den ernsten Aufgaben der Jesuiten, die Herz-Jesu-Verehrung, die ist ihnen immer aufgetragen worden. Auch Rana hat ja noch seine Vorlesungen über das Realsymbol oder so, die stammen zuerst aus diesen Büchern für die Herz-Jesu-Verehrung. Die Päpste haben auch die Jesuiten extra dazu aufgefordert, da was zu machen. Damals in dieser Enzyklika Haurietis Aquas, also ihr schöpft Wasser, die Wasser aus der Seite Jesu, wo das hineingehört. Dann kommen die Schriften zu Adriens Sendung, also der Laie und der Ordensstand, Theologie und Heiligkeit, dann, was Sie vielleicht schon mal gehört haben, die Schleifung der Bastionen. Das ist also genau dieses Bild wie mit dem Sauerteig. Also man muss nicht Bastionen aufbauen gegen die Welt, was im Antimodernismusstreit da war und in der Neuscholastik, sondern man muss die Bastionen wegschaffen, weil die Kirche sich nicht zu verteidigen hat, sondern sie hat sich in die Welt zu verlieren, wie der Sauerteig im Teig. Und wie eben in der Säkularinstituten. Also gerade eben ausfließen und nicht mit Mauer drumherum. Und deswegen zählte der damals immer so zu den Progressiven unter den Leuten, nicht? Wenn sie dann auf einmal dann gesagt haben, nein, das ist ja ein uralt Konservativer und das ist ja schrecklich, nicht? Ich will auch mit Ihnen darüber reden und Ihnen vorlegen, er hat eine, finde ich, sehr schöne Schrift geschrieben, Der Christ und die Angst, in den 50er Jahren schon hat er das geschrieben, wo er auf Gertrud von Lefort und Bernanos eingeht, diese Geschichten mit dem Die Letzte am Schafott, nicht? Inzwischen ist ja sehr bekannt geworden, die Oper dann von dem Poulain, nicht? Die mit sehr, zum Teil ja etwas merkwürdigen Inszenierungen, denen das da durchgeführt worden ist. Aber da werden wir dann auch drüber reden. Bücher über das betrachtende Gebet, vor allen Dingen auch in Absetzung zu dem asiatischen Boom bei uns, wo er einfach deutlich macht und sagt, die Kontemplation, die steht im Dienst des Gebets, nicht das Gebet im Dienst der Kontemplation, also der Meditation, wie das so die neue Religiosität sagt. Die sagt, für primitive Leute, die reden, sagen noch Gott du und stehen so gegenüber, während hinterher weiß man ja, dass wir sind ja alle Gott und man klopft sich selber auf die Schulter und das ist erst dann das wirkliche Christentum und das andere hat man dann überwunden, dieses bloße Gegenüber. Ist es bei Ignatius gerade umgekehrt? Man meditiert eine Stunde, um hinterher dann zu beten. Darüber in Exilien. Darum geht's. Religion heißt bei Thomas von Aquin Ordo ad Deum. Und das ist am deutlichsten im Gebet, im Wort zu. Und zwar nicht Gespräch mit. Sie erinnern sich noch, früher Rana-Buch, Worte ins Schweigen. Das ist kein Gespräch mit in dem Sinn, sondern es ist ein Hören auf ein Schweigen und ein Reden ins Schweigen hinein. Aber wo das hingehört und gegeben ist, statt dass man das so in der anderen Form da vermittelt. Und da haben Sie ja heute den Gegenteil, dass gesagt wird, also beten, das kann ja gar nicht gehen. Und beten hört ja jeder erstmal raus, die Mitte von Gebet. Und die Mitte von Gebet ist bitten. Ist ja auch im Deutschen dasselbe Wort und so in vielen anderen Sprachen auch. Natürlich ist die Basis alles Betens der Dank, also das Entgegennehmen, das ist gar keine Frage. Und die Höhe alles Betens ist die Anbetung, der Lobpreis, das ist klar. Aber die Mitte, die eigentliche Mitte ist das Bittgebet. Und das verlangt ja auch Christus von uns. Kürzlich kam das ja in der Liturgie wieder vor, wo er sich ja Bilder erlaubt, wo ich immer gesagt habe, wenn ich die erfunden hätte, kriegte ich Ärger mit Rom. Wo dann so ein Freund, der sagt, die Kinder schlafen schon, alles geht nicht, aber der hämmert alles so lange an die Tür, bis der sagt, na gut, also komm, dann kriegst du das Brot. Und noch schlimmer dann dieser ungerechte Richter, der sagt, die Frau mir ins Gesicht springt, soll sie doch ihr Recht kriegen. Nicht? So Bilder benutzt er, um zu sagen, ihr müsst alle Zeit beten. Und dann kann man gucken, was damit gemeint ist. Und da wäre wieder Pascal zu nennen. Der sagt eben, Gott verlangt von uns das Bittgebet, weil er uns die Würde der Miturheberschaft geben will. Und das zitiert er wörtlich aus der theologischen Summe von Thomas von Aquin. Das ist ein Thomas-Zitat. Das ist nicht er selbst. Das heißt, Gott will, dass wir die Mitursächlichkeit vollbringen. Rabbinisch könnte man so argumentieren, vom Größeren aufs Kleinere, nachdem er uns schon einspannt hinsichtlich des Werdens neuer Menschen. Denn zum Kummer vieler Leute knetet er ja keinen von uns privat, nicht? Sondern wir werden halt gezeugt und empfangen und getragen und hinterher geboren. Nicht? Weil wir nicht der Adam sind. Also läuft das da anders. Und wenn also in dieser Weise schon nicht unsere Eltern unsere Mitschöpfer sind, sondern Gott schafft alleine, aber er schafft so, dass unsere Eltern uns Zeugen empfangen, gebären, dann gilt das erst recht natürlich nochmal fürs Mitgebet mit dem Miteinander. Also Gott fragt, es ist eben anders, wenn Sie lesen der Mohammed, der sagt, der Engel Gabriel hat mir den Koran aufs Gesicht gedrückt, ich kriegte kaum noch Luft und ich habe dauernd gesagt, ich kann nicht lesen, ich kann nicht lesen, er hat nur nochmal gedrückt. Und da liegt es dem Mohammed dran, das so klar zu machen, damit er nämlich sagen kann, kein einziges Wort ist von mir. Die Worte sind alle von Allah und nicht von woanders her. Ist das eben bei uns anders? Und der Engel wird geschickt zu Maria und fragt. Und die Engel halten den Atem an. Mein Gott wusste ja, wo es ausging, nicht? Aber die Engel nicht, nicht. Also er fragt und wir stimmen so, wie Jesus auch fragt. Der fragt den Bartimäus in Jericho, was willst du, was ich dir tun soll? Auf gut Deutsch gesagt, jetzt ist Schluss mit Betteln, jetzt musst du arbeiten. Nicht? Also das muss er sich überlegen. Gott fragt und Gott will selber gefragt werden und will eben Mitwirkung haben, wo Thomas dann schreibt, Gott will verschiedene Dinge nicht tun, wenn er nicht drum gebeten wird. Das ist der Punkt. Nicht? Und da haben Sie aber heute Kollegen, die schreiben also Bücher, dann, Bittgebet geht nicht. Wenn man sieht, wie viele da immer nach Lourdes fahren und wie wenige geheilt werden, offenbar sind die auch noch nie mitgefahren dort, um zu sehen, mit welcher Gestärktheit und Freude die Leute zurückfahren, die nicht geheilt worden sind. Wenn man das mal selber gemacht hat, sieht das auch nochmal anders aus. Außerdem ist Erhören noch mal was anderes, als den eigenen Willen zu erfüllen. Ich sage ja in diesem Zusammenhang immer dann den Hörern, mit denen ich dann rede, sage ich, überlegen Sie sich mal einen Moment, wo Sie eigentlich jetzt wären, wenn bisher alle Ihre intensiv und heiß gewollten Wünsche in Erfüllung gegangen wären. So wie man das im Schatzkästchen des rheinischen Hausfreundes lesen kann, von dem jungen Ehepaar, das drei Wünsche freikriegt, muss er den dritten Wunsch benutzen, um die Wurst von der Oberlippe seiner Frau wieder wegzuwünschen. Nicht? Als ob wir die richtigen Wünsche hätten. Wir sollen glauben, dass wir gehört werden und wir sollten glauben, dass die Liebe manchmal Nein sagt, weil sie sagt, ich weiß was Besseres. Nicht? Aber nein, Bittgebet darf nicht sein, sagen heute die Kollegen. Also dabei ist das der Kern von Religion. Ordo ad Deum. Und deswegen liegt ihm da so dran, dass nicht in irgendeiner Meditation da versinkt oder so, sondern die Anschauung, die wird schon kommen und manchen wird sie schon hier geschenkt. Aber das Eigentliche ist dann sein großer Gedanke, dass er sagt, ich will eine Dogmatik schreiben, die von der Schönheit ausgeht. So wie das die Ostkirche macht. Und hat deswegen ein dreiteiliges entworfen. Der erste Teil heißt Herrlichkeit. Er sagt, ich muss einfach zeigen, wie herrlich das ist. Das war überhaupt ein Gedanke im vorigen Jahrhundert. Bei Rana, wenn Sie sich noch erinnern, hatte ich das auch gesagt. Rana sagt, es gibt eine Art von Verkündigung, wo ich zeige, dass der Stempel und die Briefmarke aus dem Paradies sind. Und dann weiß ich, das ist ein Brief von Gott, wenn ich das aufmache. Sagt aber, besser ist was anderes. Man macht den Brief auf und liest ihn. Und dann muss eigentlich jedem einleuchten, so ein Brief kann nur von Gott geschrieben sein. Also es muss von innen her aufgedeckt werden. Und dieser Gedanke steckt genau bei Balthasar drin, der sagt, ich muss anfangen, die Herrlichkeit und die Schönheit dieser Botschaft darzustellen. Und das sind dann 7 Bände geworden, in denen er es darstellt an Heiligen, an Künstlern, an Gelehrten, an Philosophen oder so quer durch, sammelt er da so die Stimme quer durch und führt es dann hinein bis zum neuen Bund, alten Bund und neuen Bund oder so, wo er einfach diese Herrlichkeit der Gestalt zeigt. Und er sagt, das ist von sich her einfach wahr. Und dann kommt der eigentliche Mittelteil, der heißt dann Theodramatik. Er sagt, an sich ist das eine Auseinandersetzung, die höchste Form von Kunst und Literatur ist das Drama, die Auseinandersetzung. Und er führt dann, das werden wir sehen, diese Dramatik bis in Gott selber hinein, denn das ist ja ein Gott, ist ja nicht eine Person, sondern es sind 3 Personen. Und die sind dort nochmal in ein Miteinander und Zueinander und Gegeneinander und Auseinander und alles, was dort drin steckt. Und davon bildet sich dann ab die Theodramatik zwischen Gott und Geschöpf, mit ihrem absoluten Höhepunkt, dass die 2. Person der Gottheit selber Mensch wird und in ihr die Hochzeit von Himmel und Erde sich vollziehen. Und das macht er dann eben auch, also in 3 Bänden dann oder 4, nicht, wo er das darlegt. Und dann gibt es nochmal anschließend die Theologik. Das ist das so. Und jetzt, nachdem wir das alles dargelegt haben, können wir jetzt ein bisschen theoretisch nochmal gucken. Was heißt hier Dialektik? Wie sieht die Logik Gottes aus für seine Erlösung, für sein Leben überhaupt oder so etwas? Und da wird es so sein, dass der erste Band davon, ein anastatischer Nachdruck eines Buches von 47 ist, nämlich über die Wahrheit der Welt, und hat nur ein neues Vorwort geschrieben. Das hat er einfach mit eingebracht, das ist dann der erste Band seiner Theologik. Und mit diesem Band will ich also beim nächsten Mal anfangen und eben, dass wir dann reden ein bisschen über, was heißt Wahrheit bei Balthasar und was erschließt er uns dort, was er dort zeigt. Vielen Dank für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit. In 14 Tagen wieder.